Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Viktor Redman und Sie hören Alles Digital. Den Podcast der Finanzinformatik in Zusammenarbeit mit der Zeitakademie Corporate. Hier sprechen wir über die Auswirkungen der Digitalisierung und die Perspektiven, die sich dadurch für die Finanzwelt eröffnen. Wir sprechen über die Zukunft. Heute schon. Diesmal widmen wir uns dem Thema Gaming. Denn kaum eine Branche hat sich im Internetzeitalter so rasant und umfassend weiterentwickelt wie diese. Inzwischen ist die Videospielindustrie umsatzstärker als die Film- und die Musikbranche zusammen. Super Mario, Turbo Eagle Sonic und Abenteurerin Lara Croft haben hierzu ihren Teil beigetragen. Sie sind und bleiben Ikonen der Szene. Aber moderne Games wollen mehr und können mehr. Gleichzeitig ist kaum ein Bereich so stark von Mythen, Missverständnissen und falschen Vorstellungen geprägt. Hartnäckig hält sich etwa das Bild vom einsamen Teenager, der in einem abgedunkelten Keller sitzt und nichts anderes tut, als in blutigen Ballerspielen die aufgestauten Aggressionen rauszulassen. Die Realität sieht anders aus. Die Gamerinnen und Gamer von heute sind keine soziophobischen Nerds. Sie sind StudentInnen, Angestellte, RechtsanwältInnen, ja, sogar Bankerinnen. Die Branche selbst hat das eigene Potenzial am ehesten erkannt. Commodore etwa trat bereits in den 80ern als Trikotsponsor des FC Bayern München auf. Damals warben Spieleentwickler noch im echten Sport. Heute nutzen Vereine und Unternehmen Spiele wie FIFA, NBA oder WWE 2K als Werbeträger. Auch das Spielen bestimmter Games wird inzwischen als Sport betrieben. Nicht nur das Zuschauerinteresse steigt stetig, sondern auch die Preisgelder. 2019 erreichte die E-Sports-Branche fast 1 Milliarde Umsatz. Tendenz steigend. Games sind Trendsetter geworden, nicht allein in wirtschaftlicher Hinsicht. Schon früher waren es oft digitale Spiele, die so manchen Rechner an seine Leistungsgrenzen brachten und für einen technologischen Schub bei Grafikkarten, Prozessoren und Co. sorgten. Martin Geisler ist Professor für Medienpädagogik an der Hochschule Jena. Er sieht für moderne Videospiele auch Anwendungsmöglichkeiten in der Arbeitswelt. Herr Geisler, ist Ihr Interesse an Videospielen eigentlich rein wissenschaftlich oder sind Sie auch selbst Gamer?
Das ist keineswegs ein rein wissenschaftliches Interesse. Das fusioniert tatsächlich mit meiner persönlichen Leidenschaft ganz gut. Und die ist relativ breit aufgestellt. Das heißt, das Thema Spiel treibt mich eigentlich im Allgemeinen um. Das heißt, ob das jetzt Theaterspiel ist, ob das Spiel mit Film, mit Fotografie, mit verschiedenen Künsten etc. ist, das ist mir alles sehr, sehr nah. Ob auch das digitale Spiel liegt mir sehr nah. Und ich habe tatsächlich Vergnügen, seit 2004 auch aktiver Clan-Spieler zu sein. Das heißt, also einer Spielgemeinschaft organisiert zu spielen. Und natürlich nehme ich auch die jeweiligen aktuellen Titel mit, die gerade so ein bisschen mich persönlich umtreiben, aber auch natürlich aus medienpädagogischer Sicht interessant sind.
Als Gamer muss ich das jetzt natürlich wissen. Haben Sie eigentlich ein Lieblingsspiel?
Ja, da gibt es gleich zwei große Lieblingsspiele. Das eine ist DCS World. Das ist eine ziemlich reale Flugzeugsimulation, sehr, sehr anspruchsvoll, in der man aber eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft hat. Das andere ist Squad. Das ist ein teambasierter Shooter, auch der sehr, sehr anspruchsvoll. Aber natürlich, was derzeit die Spielergemeinde angeht, bin ich natürlich auch The Last of Us Part 2 verfallen mit einer großartigen Geschichte, die aber auch sehr provokant ist, hitzig diskutiert wird in der Szene. Insofern nehme ich gerne mit, das, was mich persönlich langfristig umtreibt und was natürlich gerade ganz aktuell ist.
Wie ist den Videospielen eigentlich der Sprung vom Kinderspielzeug zum vollwertigen Medium gelungen? Das ist ein Schritt, der ist, glaube ich, an vielen Menschen vorbeigegangen. Wie sind wir von Pac-Man zu The Last of Us gekommen?
Man könnte zum Beispiel dann schauen, wie sieht die gesellschaftliche Anerkennung aus? Da vollzieht eigentlich jedes Medium fast immer dieselben Schritte. Das beginnt mit einer sehr, sehr starken Spaltung von denen, die sofort auf diesen neuen Hype aufspringen, denjenigen, die es ablehnen als etwas Neues. Dann haben wir die zweite Phase, das ist meistens die der Instrumentalisierung, dass man denkt, okay, jetzt kann ich damit irgendwas ganz Tolles machen, und dann beginnt irgendwann der ausgeglichene Umgang mit einem solchen Medium. Für das Computerspiel bewegen wir uns eigentlich derzeit zwischen 1 und 2. Wir haben natürlich längst nicht mehr die starke Spaltung der Meinungen, aber wir haben eine doch nicht wenig ausgeprägte Instrumentalisierung des digitalen Spiels in verschiedener Art und Weisen. Und das ist sicherlich etwas, wo man sagen kann, da hat sich das Computerspiel sehr stark gewandelt. Dann ist es natürlich nicht nur eine gesellschaftliche Anerkennung, die sich hier vollzogen hat, sondern natürlich auch eines der Herstellung. Wie viel Persönlichkeit besaß eigentlich Pac-Man? Okay, es war ein gelber Kreis mit einem assoziierten Mund dran, aber er hatte natürlich relativ wenig Emotionen. Und wenn Sie sich dann die Evolutionen von Computerspielfiguren anschauen, dann wurden sie nicht nur in ihrer Darstellung immer realistischer, teilweise auch aufgeladener. Warum muss eine Spielfigur leiden, weinen, lieben können? Das sind bei Schachspielfiguren allesamt überflüssige Tendenzen. Sie sind aber dann nicht überflüssig, wenn die Computerspiele, wie gesagt, Geschichten erzählen sollen, glaubwürdig sein sollen. Und da hat Naughty Dogs mit The Last of Us Part 2 und natürlich auch mit Teil 1 Enormes geleistet. Also das heißt, die Computerspiele sind heute in ihrer Produktion, in all den Künstler und Künstlerinnen, die involviert sind, in Drehbuchautoren, in Musikern etc., eigentlich mindestens auf dem Stand der Filmindustrie, wenn nicht teilweise sogar schon drüber, weil sie natürlich als interaktive Medien nochmal eine ganz andere Ebene einnehmen.
Ihr Spezialgebiet ist ja das Digital Game-Based Learning. Was verstehe ich da eigentlich drunter? Wahrscheinlich klingt das komplizierter, als es wirklich ist, oder?
Also eigentlich klingt es weniger kompliziert, als es ist. Es ist tatsächlich wahnsinnig umfangreich. Also ich muss dazu sagen, wir betrachten das Computerspiel natürlich aus medienpädagogischer Sichtweise. Die Medienpädagogik wiederum hat verschiedene Blickwinkel. Das umfasst eben nicht nur das Lernen mit Medien, sondern insbesondere auch das Lernen über Medien. Kann man Spiel und Lernen irgendwie zusammenpacken? Ja, definitiv. Der große Unterschied ist aber, sobald ich quasi eine bestimmte Lernintention da rein interpretiere. Also wenn ich eben nicht mehr sage, ein Kleinkind krabbelt los und entdeckt spielerisch die Welt, sondern ich sage, krabbel los, um das und das zu entdecken. Dann wird es didaktisch und dann kann es auch zu Konflikten führen, dass nämlich Spiel und Bildung einander eigentlich entgegenstehen. Deswegen würden wir hier beim Digital Game-Based Learning nochmal 5 große Bereiche unterteilen. Da wäre einerseits das relativ bekannte klassische Lernspiel, das dann wieder sehr didaktisch ist. Das heißt, ich packe Mathe, Englisch, was auch immer, irgendwelche Unterrichtsfächer in spielerische Kontexte, habe dann quasi ein Belohnungssystem und kann das im Unterricht ganz gut einsetzen. Vielleicht knüpfe ich damit ja auch an der Lebenswelt von Spieler und Spielerinnen an. Es funktioniert mehr schlecht als recht, aber es funktioniert. Dann haben wir das Serious Gaming, also ernsthafte Spiele, die bestimmte Themen bearbeiten. Das heißt, es geht nicht unbedingt um Lerninhalt, sondern es geht darum, diese Themen mehr oder weniger anzuteasern, zu sensibilisieren, vielleicht auch ein Gefühl dafür zu vermitteln. Das geht schon ganz gut. Dann haben wir natürlich das berühmte Gamification. Eigentlich meinen wir das Etablieren von spielerischen Elementen in Nicht-Spiel-Kontexten. Das heißt, ich werde also spielerisch belohnt für etwas, das sich aber nicht wie ein Computerspiel anfühlt, sondern vielmehr meistens das reale Leben ist. Ob das jetzt eine englische Sprach-App ist oder ob das eine Jogging-App ist. Ich kriege also für irgendwas ständig Punkte. Das kann auch sehr kritisch sein. 2 Bereiche, die relativ unbekannt sind, sind das Serious Playing. Das heißt, wir nehmen hier klassische Spiele, die der Markt so anbietet, die sogenannten AAA-Titel und Co., und überlegen dann, wie kann ich Spieler und Spielerinnen zur Reflexion ihres eigenen Handelns aufrufen. Es geht gar nicht darum, was meinte der Erstellende, als er dieses Computerspiel gemacht hat, sondern vielmehr, was nimmt derjenige mit für sich? Das heißt also, wir erfahren dabei ganz, ganz viel vom Individuum. Und das Letzte für uns in der aktiven Medienarbeit, ganz, ganz wichtige, sind die sogenannten Expressive Games. Das sind halt Spiele, die sich quasi als Werkzeuge in die Hand des Spielers legen. Das heißt also, wir spielen gar nicht, sondern wir bauen Spiele, wir machen Spiele, wir rufen Leute dazu auf, sich selbst auszudrücken über das Medium Spiel.
Was jetzt ja vor allem im Bildungs- und Arbeitsbereich gern zur Anwendung kommt, sind Elemente von Gamification. Warum glauben Sie, ist das so beliebt bei Unternehmen?
Ich habe zunächst einmal etwas, das die meisten Leute positiv konnotieren, indem ihre Motivation teilweise auch von sich aus, ne, intrinsische Motivation, einfach schon vorhanden ist. Ich muss niemanden dazu überreden, Spaß zu haben, sondern die Leute wollen mehr oder weniger agieren, sie wollen frei agieren, sie wollen lebendig agieren. Und wenn sie dann natürlich noch Belohnungselemente mit einfügen, dann haben wir, könnten wir bis hin in die, die Hirnchemie gehen, dann schütten wir Dopamin aus, wir haben ein Glücksgefühl, das ist was Schönes, das belohnt uns dann quasi auch biochemisch und insofern fühlt sich das erstmal ganz gut an. Ich möchte anerkannt, bei einigen Autoren heißt es auch geliebt werden und das andere ist, ich möchte wirksam sein, ich möchte Einfluss nehmen auf die Dinge, die mich umgeben. Und beides kann ein gutes Gamification-Prinzip durchaus auch anteasern.
Nun haben Sie schon angesprochen, dass man Gamification auch durchaus kritisch sehen kann, vielleicht sogar sehen muss. Wo sehen Sie da die Probleme?
Ja, die sind leider ziemlich breit gefächert. Also der Hintergrund von Gamification ist oftmals einer, der natürlich eine Intention hat. Ich möchte das Verhalten eines Menschen steuern, ob das jetzt in der Schule ist oder auch im Betrieben etc. Das Beispiel wäre dann jüngst in meinem näheren Umfeld passiert eine Fließbandproduktion. Die Mitarbeiter sollen dann eine Brille aufsetzen und wenn sie ein bestimmtes Produkt auf diesem Fließband in Idealzeit zusammensetzen, werden sie dafür akustisch und visuell belohnt. Das heißt, sie kriegen das berühmte Geräusch, didim, didim. Und sie kriegen womöglich noch Sternchen eingeblendet, um dann quasi ihre Abläufe zu perfektionieren. Dann merken sie aber, in diesem Moment wird der Mensch zur Maschine. Und das kann nicht im Sinne des Homo Ludens sein, wenn Sie so möchten. Der Homo Ludens steht ja theoretisch dem Homo Economicus, dem ökonomischen Menschen, eigentlich gegenüber. Der Homo Ludens beispielsweise liebt den Fehler, er lässt den Fehler zu, als Lernprinzip auch. Auch das kennen wir aus der Lerntheorie. Ich muss im Schutzraum Fehler machen dürfen, während der Homo Economicus den Fehler als etwas ganz Katastrophales ansieht, weil er eben natürlich Zeit und Geld kostet. Für mich ist Gamification gerade in rein wirtschaftlichen Kontexten eher schwierig.
Lobende Worte gibt es ja oft für Minecraft, ein seit Jahren sehr beliebtes Sandbox-Game, in dem Spielerinnen und Spieler ihre eigenen Welten gestalten können. Warum ist gerade dieses Spiel auch bei Unternehmen so beliebt? Was glauben Sie?
Hier sprechen wir eigentlich von einer Vermischung zwischen dem Serious Playing, was ich vorhin genannt habe. Also ein Spiel kommt also erstmal zum Vergnügen auf den Markt. Es wird dann anders genutzt, beispielsweise im Sinne des Gamification. Dann kann ich mir vorstellen, dass wir von sowas reden wie einem Assessment Center beispielsweise. Ich lade Leute ein, um zu erleben, wie sie sich im spielerischen Kontext bewegen, wie sie Entscheidungsfindungsprozesse, wie sie Problemlösungsprozesse durchlaufen, wie sie als Team agieren. In der Medienpädagogik gibt es so einen schönen Spruch: Wer mit Minecraft keinen pädagogischen Workshop hinkriegt, kriegt man es gar nicht hin. Ja, aber ganz genau ist es eigentlich gar kein Gamification, wenn man Minecraft einsetzt, weil man dann ja im Spiel ist.
Ein weiterer Dauerbrenner bei Gamern ist und bleibt natürlich das Online-Spiel World of Warcraft. Hier erkundet man gemeinsam eine riesige Fantasy-Welt. Nun gab es auch schon mal den Vorschlag, Bewerberinnen und Bewerber könnten doch als Teil eines Einstellungsverfahrens zum Beispiel World of Warcraft spielen. Das hätte viele Vorteile. Können Sie da mehr zu sagen?
Das halte ich für eine gar nicht so schlechte Idee. Es gibt sogenannte Quests in World of Warcraft. Dann können Sie ja einfach sehen, wie Teambuilding passiert, wie bestimmte Problemlösungsprozesse etc. Also dieser ganze Katalog der personalen Kompetenzen, der methodischen Kompetenzen, der Persönlichkeitskompetenzen, eine riesengroße Spanne von Dingen lassen sich eigentlich darüber ablesen, wie Menschen darin agieren. Wir müssen natürlich auch aufpassen, nicht schon wieder in einer gewissen Art und Weise zu diskriminieren, indem Zugangsgrenzen existieren. Wer zum Beispiel vorher Erfahrung hat in MMORPGs, also wie beispielsweise World of Warcraft, dem wird es sehr viel leichter fallen, dann in diesen Welten zu agieren, als jemand, der das zum allerersten Mal macht. Und es kann natürlich nicht für den Bewerber von Nachteil sein, kein Zocker zu sein.
Herr Geißler, wenn wir aus diesem Gespräch eines mitnehmen, dann sicher die Erkenntnis, dass digitale Spielewelten heute wesentlich breiter gefächert sind, als man das im Allgemeinen so annimmt. Wir wissen jetzt auch schon, dass Sie selbst Gamer sind. Aber was machen Sie denn trotzdem weiterhin lieber analog?
Also ich habe ja schon angedeutet, Spiel ist für mich etwas, das ich gerne in der gesamten Breite wahrnehme. Und eine Kritik am digitalen Spiel, obwohl es ein großes Hobby von mir ist, muss einfach bestehen bleiben. Der berühmte Medienpädagoge Jürgen Fritz hat mal gesagt, Medien machen hungrig, nicht satt. Was steht dahinter? Das heißt also, eine mediale Befriedigung ist immer eine mittelbare Befriedigung. Ich stehe auch gerne auf der Theaterbühne und wenn Sie da dann halt eben Applaus bekommen, wenn Sie mit dem Publikum in Kommunikation treten, dann ist das etwas, was mir eigentlich noch lieber ist, und ich habe ja das Vergnügen, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen auszubilden, und wenn Sie da danach fragen, welche Methode der kulturellen Bildung führt eigentlich dazu, dass Menschen sich quasi als selbstbefähigte lebende Wesen wahrnehmen, dann ist die tiergestützte Arbeit, dann ist die Erlebnispädagogik, dann ist die Theaterarbeit, womöglich auch die Musik, eigentlich etwas, was an diesen Stellen noch besser funktioniert, mit einem Nachteil: Sie führen natürlich nicht in ganz so fantasievolle Welten, wie das digitale Spiel kann. Ich würde es ungern in eine Art Rangliste packen. Ich finde, beides ist definitiv anwendbar, und in den meisten computerspielpädagogischen Projekten finden immer wieder auch Transfermechanismen statt. Die bleiben also nicht beim digitalen Spiel, sondern sie führen dann vielleicht sogar raus. Es gibt viele Computerspiele, bis hin zu Bewegungsmustern übertragen. Parkour beispielsweise, die Bewegungsphilosophie wird häufig in Computerspielen thematisiert. Und warum nicht daraus mal einfach probieren, kann ich das selbst? Und vielleicht nehme ich noch ein abschließendes lustiges Beispiel. In dem Spiel The Last of Us Part 2 können Sie mit Ihrem Controller Gitarre spielen. Die Protagonistin Ellie hat eigentlich oft das mal eine Gitarre bei sich da mit und spielt die. Und ich habe keine Ahnung von Musikinstrumenten und habe mir jetzt aufgrund dieses Computerspiels tatsächlich für wenig Geld eine Gitarre gekauft, weil ich einfach mal probieren möchte, kann ich das auch in der realen Welt.
Viele Unternehmen versuchen sich schon länger an der sogenannten Gamification. So versuchen sie, anfallende Aufgaben auf spielerische Art und Weise zu versüßen. Im Idealfall fällt die Arbeit so leichter, sie macht mehr Spaß. Aber auch für die übrigen Bereiche des Digital Game-Based Learning sind Anwendungsmöglichkeiten im Unternehmenskontext denkbar. Und was hat das Ganze jetzt mit den Sparkassen zu tun? Eine ganze Menge, wie wir gleich hören werden. Denn spielerisch Wissen zu vermitteln ist natürlich auch in der Finanzbranche von Interesse. Gerade auch für den S-Hub. Von dem haben wir in diesem Podcast schon des Öfteren gehört. Wer sich jetzt trotzdem fragt, was es damit auf sich hat, dem kann S-Hub-Leiter Jens Rieken weiterhelfen.
Der S-Hub steht für Sparkassen Innovation Hub. Wir sind ein Team von ungefähr 30 Leuten, sitzen in Hamburg und sind primärer Ansprechpartner für Fintechs und Startups, die Kontakt zur Sparkassen-Finanzgruppe suchen. Und auf der anderen Seite erarbeiten wir gemeinsam mit Startups, mit Partnern prototypisch Ideen und wollen sie mit Nutzern ausprobieren. Also versuchen immer sehr schnell Kunden zu befragen und auch in die Ideenentwicklung mit einzubinden, damit dann die Ideen, die wir im Sparkassen Innovation Hub haben, möglichst schnell dann auch bei unseren Kunden landen.
Auf der letzten Symbioticon, dem Hackathon des S-Hub, wurde eine spannende Idee zur spielerischen Wissensvermittlung geboren. Das Smartphone-Spiel Call of Invest soll Schülerinnen und Schülern zwischen 13 und 18 Finanz- und Anlagewissen näher bringen und nebenbei auch noch eine Menge Spaß machen. Mona Bosse von der Sparkasse Hannover war an der Entwicklung beteiligt und hat mir ein bisschen über den Prozess verraten. Frau Bosse, mit dem Handygame Call of Invest, da konnten Sie bei der letzten Symbioticon ja auch direkt den Wettbewerb für sich entscheiden. Was denken Sie, was hat der Jury am besten gefallen an diesem Spielprinzip?
Also ich glaube, die Jury hat halt auch erkannt, dass wir in dem Punkt einfach ein bisschen moderner werden müssen, weil Planspielbörse an sich ist ja eine super Sache. Also es hat einen spielerischen Charakter, ja, aber nicht so, wie es heutzutage eben gebraucht wird. Und das hat halt das Team in dieser kurzen Zeit sehr gut dargestellt und dementsprechend dadurch die Jury dann überzeugt.
Gab es denn im Kosmos der Sparkassen vorher schon Ansätze zur spielerischen Vermittlung von Wissen? Oder war da Call of Invest wirklich ein Pilotprojekt?
Also es gab zuvor ja so Sachen wie die Taschengeld-App oder auch Knacks-Club-Spiele. Speziell für Schüler gab es sowas wie das Planspielbörse, aber halt leider nur das Planspielbörse. Natürlich war es eine super Möglichkeit, um die Schüler so ein bisschen an das Thema Börse und Aktiengesellschaften und so weiter heranzuführen. Allerdings muss man auch sagen, dass wir halt wirklich mit der Zeit gehen müssen und uns eben weiterentwickeln müssen in dem Bereich. Ich persönlich als Schülerin fand das Spiel immer mega cool, aber halt auch sehr schade, dass es dann doch immer auf einem begrenzten Zeitraum im Schuljahr war. Da hat man sich halt gefragt, okay, was passiert das ganze andere Jahr über? Und genau dafür ist jetzt halt Call of Invest super geeignet, weil es halt flexibel einsetzbar ist und das ganze Jahr dann über bespielt werden kann.
Nun hat ja Call of Invest dann auch recht schnell den ein oder anderen Testlauf machen dürfen. Wie kam das Spiel denn dann bei echten Schülerinnen und Schülern an?
Wir hatten rundum ein positives Feedback. Also der Testlauf lief tatsächlich sehr gut. Einer von den Testdurchläufen war an meiner ehemaligen Schule. Von daher war ich auch ganz begeistert. Ich hatte die Schüler da sehr schnell mit im Boot, habe von der Idee erzählt und hatte aber auch den Vorteil, dass die Schüler alle schon das Planspiel Börse kannten und dementsprechend auch sehr interessiert waren. Also es kam wirklich sehr, sehr gut an. Ich als Schülerin habe halt damals auch mal gesagt, okay, so Experimente sind natürlich ganz cool, wenn man zwischendurch mal was macht. Und als wir den Test dann gemacht haben, wollten halt auch alle direkt loslegen und fanden diese Features, die da eingebaut sind, also zum Beispiel, dass man sich gegenseitig freezen kann, also dass man Mitspieler einfrieren kann, einerseits sehr gut, andererseits wurde es aber auch kritisch hinterfragt. Da gab es dann auch noch ein positives und sowohl auch negatives Feedback drauf.
So summa summarum, unterm Strich, war das Feedback dann eher positiv oder eher negativ von den Schülerinnen und Schülern?
Also es war durchaus eher positiv. Die hatten halt nur zum Beispiel bei der Freeze-Aktion gesagt, okay, das kann auch Richtung Mobbing führen, wenn man zum Beispiel immer wieder den gleichen Mitschüler einfriert in so einer Situation. Das war so das Einzige, was wir an negativen Aspekten da mitgenommen haben. Aber auch das war halt sehr, sehr wertvoll, weil wir genau daran jetzt an dieser Idee nochmal weiterarbeiten konnten. Denn es ist halt super wichtig, dass wir die Nutzer gleich am Anfang mit einbinden in diesen Prozess, weil es bringt nichts, wenn wir ein Spiel oder eine App rausbringen, die von Nutzern Klasse 7 bis 10 genutzt wird, aber die am Ende gar nichts mit dem Spiel anfangen können.
Übrigens, bedingt durch die Corona-Pandemie, musste sich auch der S-Hub ein ganz neues Format für seinen alljährlichen Hackathon, die Symbioticon, überlegen. Auch hier wird Gaming eine zentrale Rolle einnehmen, verrät Jens Rieken.
Ja, Corona trifft uns alle und natürlich auch entsprechend uns. Und bisher war es eben tatsächlich so, dass wir mit vielen Entwicklern an einem Ort zusammengekommen sind und über 2 Tage Ideen ausprobiert und programmiert haben. Das ist in diesem Jahr leider nicht möglich. Und dann haben wir eben überlegt, wie können wir das Ganze in der virtuellen Welt stattfinden lassen und sind dann sehr schnell bei dem Punkt gekommen, dass es ja für uns auch eine große Chance ist, letztendlich länger an den Ideen zu arbeiten in einem virtuellen Raum. Und dann haben wir uns gefragt, wie kriegen wir das hin, dass man über einen längeren Zeitraum trotzdem die Interaktion aufrechterhält und Leute für das Thema begeistert. Und dann sind wir eben sehr schnell bei Gamification-Ansätzen gelandet, wo wir eben gesagt haben, darüber können wir es schaffen, dass mehrere Teams über einen längeren Zeitraum sich an dem Event beteiligen. Das heißt, von Level zu Level werden die Anforderungen entsprechend natürlich höher und am Ende werden natürlich auch nur wenige Teams gewinnen. Und dieser spielerische Effekt, der dahinter steckt, führt auf der einen Seite dazu, glaube ich, dass es Spaß macht, sich zu vernetzen und sich in der virtuellen Welt zu treffen und auf der anderen Seite eben aber auch kontinuierlich am Thema dran zu bleiben, um am Ende gewinnen zu wollen. Letzten Endes ist ja so ein Hackathon immer ein Wettbewerb und wir werden den jetzt noch ein Stück weit mehr in Richtung Online-Game ausbauen, um am Ende wirklich in der virtuellen Welt den Teams einen Wettkampf bieten zu können.
Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Das sagte schon Friedrich Schiller. Und auch im digitalen Zeitalter wird diese Aussage nicht weniger wahr. Die Möglichkeiten digitaler Spiele eröffnen Gamerinnen und Gamern, aber auch Unternehmen ganz neue Möglichkeiten. Entscheidend bleibt dabei, stets den richtigen Weg zu wählen, um das gewünschte Ziel zu erreichen und dabei den Menschen nicht aus den Augen zu verlieren. Ich bin Viktor Redman und das war Alles Digital. Dies war das Finale unserer ersten Staffel, aber keine Sorge. Auch in Zukunft werden Sie über diesen Kanal über Innovationen in der Finanzwelt und die Auswirkungen der voranschreitenden Digitalisierung auf dem Laufenden gehalten. Seien Sie gespannt. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss!